dass wir keine Angst haben müssen, aber dass wir Furcht vor dir haben, weil du bist der Schöpfer des Lebens. Du hast alles in deiner Hand, Tod und Leben. Du hast es bestimmt von Anfang an. Und deswegen haben wir Furcht vor dir aus Ehre, Furcht vor deiner Größe, aber keine Angst, weil du uns nahe kommst wie ein Vater. Und wir nicht ängstlich sein müssen, dass du uns bestrafst, denn genau deswegen bist du da, um uns zu sagen, die Strafe habe ich übernommen, du bist frei, nimm es an. Ich möchte dich einladen, wenn du hier bist, sagst, ich bin eigentlich fromm erzogen, religiös erzogen, aber ganz persönlich habe ich es noch nicht gemacht, dann ist jetzt auch der Zeitpunkt und die Möglichkeit, dass du sagst, ich mache es endlich persönlich, denn allgemein hilft es mir nicht. Gott muss und darf mein ganz persönlicher Nachfolger, Herr, werden, sondern und darf mein Herr sein und ich möchte, dass er mein Herr ist. Amen. So geht's aber. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Pastor hier, Matthias, und durfte meine kleine Tochter Mali in dieser Musikzeit in den Schlaf tragen. Kann sein, sie hat mich irgendwo noch vollgekotzt, also stört euch nicht. Es ist schön, wenn wir unter der Musik und unter der Gegenwart Gottes auch zu Gott finden. Das ist die Absicht, deswegen dehnen wir das auch so aus. Für manche ist es viel zu kurz, ne? Manche könnten da ewig drin sein, Alessandro oder Klaus. Ihr würdet wahrscheinlich bis um 17 Uhr gerne in dieser Stimmung sein, ich auch. Aber wir bringen sonntags ein Stück weit eine Struktur rein. Wir bieten aber an, in privaten Umfeldern, in kleinen Gruppen oder auch zu Hause, das wirklich auszudehnen, vor Gott zu kommen. Und du hast es vorhin gesagt, ich schaue einfach Jesus an. Und in einer frommen, modernen Zeit fragt man sich vielleicht, was heißt denn das, ich schaue Jesus an? Und das muss man auch wieder erklären. Auch hier sind wir eingeladen als Gemeinde, dass wir die Dinge Gottes erklären, sodass der Bürger von heute damit was anfangen kann. Gott oder Jesus anzuschauen bedeutet erstmal auch zu wissen, den gibt's wirklich. Im Hebräer steht, du kannst nur zu Gott kommen, wenn du wirklich glauben kannst, dass es ihn gibt. Und interessant ist, steht dort, dass er etwas, eine Überraschung oder ein Lohn für die bereitet hält, die ihn suchen, ungefähr so. Das heißt also, wer Gott sehen möchte, der muss erstmal wirklich glauben, also vertrauen, dass es ihn wirklich gibt und vertrauen, dass er für die ihn suchen, einen Lohn, eine Überraschung, etwas Gutes hat. Und das ist die Voraussetzung, also die Haltung, die wir brauchen. Wir glauben, dass es ihn gibt und dass er ein guter Gott ist. Das setzen wir einfach mal voraus und dann beschäftigen wir uns mit seinen Wahrheiten, das, was über ihn geschrieben steht. Dann beschäftigen wir uns mit seinen Themen und wir fangen an, mit ihm zu reden, Fragen stellen, einfach so, wie wir sind. Das nennt man auch Gebete in dieser Richtung und dann kommt was zurück und dann kommt wieder was hin und so geht man quasi vor Jesus. Habt ihr ein bisschen Beispiel dafür? So schaut man ihn an. Und wer ihn anschaut, lang genug, wird immer mehr wie er. Ihr wisst das. Wer lang genug einen Hund hat, sieht irgendwann aus wie der Hund. Den Witz mache ich auch schon 5 Jahre oder so und ihr lacht immer noch. Freut mich. Ich begrüße euch in unserer Themenreihe. Wir haben eine Themenreihe, damit wir gewisse Themen auch runterbrechen können, weil die Bibel ist sehr komplex. Und wenn man ein Thema nimmt, dann stellt man fest, das öffnet wieder ganz viele andere Themen. Und so sind wir herausgefordert, hier irgendwie einen roten Faden reinzubringen. Wir stecken gerade in unserem Überlebenspaket. Das heißt also, wir wollen alles zusammenpacken, was wir glauben, was wesentlich ist im Glauben, was auch wichtig ist jetzt für diese Zeit. Und gerne dürft ihr da mitpacken. Sicherlich haben wir hier nicht an alles gedacht. Deswegen ist es ja gut, wenn ihr ein bisschen mitdenkt. Heute ein weiteres Thema in diesem Paket, meine Nachfolge. Und hier geht es nicht darum, dass es eine egoistische, mir, mich, meins Thema ist, sondern dass es darum geht, dass ich schon wissen muss, ob und wem ich folge in meinem Leben. Das kann kein anderer für dich tun, das können auch deine Eltern nicht für dich tun, auch wenn du hier vielleicht fromm erzogen wurdest. Deine Eltern können nicht für dich entscheiden, wem du folgst. Amen. Deine Eltern können dir Bahnen legen, Strukturen legen, Vorbild sein, aber du musst selbst entscheiden, wem oder was du nachfolgst. Und deswegen heißt das Thema meine Nachfolge, meine Entscheidung. Und Gott hat von seiner Seite aus dafür alles getan. Wenn wir über das Thema Nachfolge sprechen, geht es um die Grundstimmung. Und das ist das Thema heute. meine Grundstimmung oder auch meine Grundhaltung als Christ, da möchte ich ein bisschen reingehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das gleich tut, aber oft verbindet man das Wort Nachfolge mit diesen weiteren Worten: radikal, extrem, fundamental. Wie wirken diese Worte auf euch? Also ihr merkt es schon, beide Extreme sitzen hier. Man versteht es so oder so, und ich möchte es heute ein Stück weit in die richtige Richtung rücken, damit wir mit diesen Worten auch alle was anfangen können. Amen. Das heißt also, wenn wir über Nachfolger oder Nachfolger Jesu reden, dann fallen einem oder auch in unserer Gesellschaft oft schnell diese Worte ein: radikal, extrem, fundamental. Diese Worte an sich sind neutral, es kommt total darauf an, womit sie verbunden werden. Und hier möchte ich ganz kurz am Anfang reingeben, weil ich weiß ja, dass man, wenn man heute sagt, ich folge Jesus nach, das klingt einfach komisch. In unseren heutigen gesellschaftlichen Ohren, sag's mal auf der Arbeit zu deinem Chef oder Kollegen, ja, ich folge Jesus nach. So völlig aus dem Zusammenhang. Wäre mal lustig, was da passiert. So völlig aus dem Zusammenhang. So im Gespräch, ja, ich folge Jesus nach. Was? Ja. Könnt ihr mir berichten, was dann passiert? Und der Punkt ist, hier herrscht viel Missverständnis. Wir müssen in der Nachfolge von Jesu ganz viel wieder aufklären oder zurechtrücken. Und deswegen hier an der Stelle radikal in Verbindung mit Terror und Gewalt und andere überzeugen müssen und bekehren wollen, das ist natürlich eine negative Deutung. Hat aber nichts mit dem Glauben zu tun. Extrem in Verbindung mit gnadenlos oder mit einseitig andere immer ausschließen oder nur permanent schwarz-weiß zu sein in allen Facetten des Glaubens, das ist natürlich negativ. Aber hat mit dem Glauben nichts zu tun. Und fundamental in Verbindung mit, was auch euch da einfällt, Fundamentalisten im negativen Sinne, politisch irgendwie gedeutet, das alles natürlich klingt negativ, war aber nie so gemeint. Aber die Nachfolge mit Jesu ist tatsächlich radikal. Sie ist irgendwie extrem und sie ist auch fundamental, weil es um ein Fundament geht. Und deswegen, ihr Lieben, hängen wir uns nicht drauf auf an diesen Dingen. Das sind eigentlich Worte, die auch den Glauben und die Nachfolge beschreiben, aber sie müssen richtig gedeutet werden. Es geht um radikale Liebe. Es geht um radikale Lebensveränderung. Es geht um extrem etwas Neues zu erleben, extrem großer Gott, der sich für uns interessiert. Und es geht um ein fundamentales Thema, nämlich ein ganz neues Lebensfundament. Und daher kommt ja auch das Wort, ihr Lieben. Das heißt also, Fundamentalist im Sinne von Christ bedeutet, er hat einfach ein Fundament, auf dem er steht und lebt und geht. Amen. Und das ist sinnvoll. Jeder von euch, der einen klaren Verstand hat, sagt, sinnvoll, ein Fundament im Leben zu haben. Es ist sinnvoll, ein Haus zu bauen auf einem Fundament, was hält, Hans-Jürgen. Hast du schon mal ein Haus gebaut oder irgendwas, einen Schrank, der auf einem schlechten Fundament stand? Würdest du nie machen. Nee, nee. Also wer noch ein Haus bauen will, mach's mit ihm. Er macht das richtig. Das heißt also, die Nachfolge mit Jesus hat extreme und radikale und fundamentale Elemente, aber sie sind sowas von verbunden mit gut und mit richtig und mit wertvoll, dass wir in diese Richtung einfach positiv gestimmt sein dürfen. Amen. Deswegen machen wir uns eins, diese Worte deuten wir einfach richtig und verstehen Nachfolge Jesu auf einem richtigen Ohr. Ich möchte an der Stelle noch kurz erinnern, dass man das ja auch auf andere Lebensbereiche anwenden kann. Ich weiß nicht, wer ist hier Profisportler? David ist heute nicht da. Wahrscheinlich ist er wieder irgendwo im Training. Skispringer. Ey, wenn ich mitkriege, was die machen, das ist echt extrem. Ja, der hungert sich ein halbes Jahr runter, damit er das Gewicht für die Winterzeit haben kann, wo er springen kann. Deswegen sieht er oft auch so blass aus. Und die Ernährung ist extrem und radikal und fundamental angepasst an dieses Ziel des Sports. Keine Gläser im Gottesdienst. Und wer war es? Meine Frau. Die Umfrage hat ergeben, wir wollen keine Gläser und Tassen mehr hier reinbringen, aber ich glaube, es war ein Baby. Eine Baby. Ah, du Flasche, alles klar. Kein Problem. Der Grund dessen war, dass wir nicht vom Thema abgelenkt werden, was gerade eben passiert ist. Das heißt also, es gibt unheimlich viele Bereiche in unserer Gesellschaft, die könnten wir auch in sämtliche Richtungen deuten. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Leute, die sich dem Sport verschreiben, sind wirklich Radikalisten, Fundamentalisten und extrem. Und in unserer Gesellschaft wird das aber nicht negativ gedeutet. Aber wenn du mal hinguckst, Berufssportler sind ja nur bis Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 vielleicht brauchbar und dann ist vorbei. Mögen sie dann hoffentlich Kommentatoren werden oder Co-Trainer oder was auch immer, sonst ist es aus mit dem Leben. Was ich sagen möchte ist, wir können die Themen des Lebens alle in sämtliche Richtungen deuten, also pass mal lieber auf, dass wir hier in der richtigen Richtung sind. Und deswegen auch hier das Christsein ist richtig zu deuten. Ich möchte anfangen, hier hineinzugehen in die Wortbedeutung. Und vorher noch Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der schon gestorben ist, Dichter und auch Autor, der in der Zeit der Juden hier eine Stimme gab. Und er schreibt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sich nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Dieser Mann hat durch sein Leben bezeugt, dass er diese Nachfolge ernst meint, egal in welcher Situation. Und das ist das, was er damals schrieb. Und das ist das, was wir brauchen für dieses Thema. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Und das ist unser Thema heute Morgen, meine Nachfolge. Und wir werden gleich auseinandernehmen, was das eben bedeutet, was wir in der Bibel erkennen von Menschen, die in die Nachfolge kamen, Menschen, die auch wieder rausgingen aus der Nachfolge. Und ihr dürft die ganze Zeit mit eurem Ohr hinhören, was ist hier für mich dabei? Ihr dürft hinhören, was ist hier mein Punkt? Wo stehe ich in diesem Thema? Und wo habe ich vielleicht Blockaden, Hindernisse oder auch vielleicht falsche Bilder, wo die meine Nachfolge hindern? Und deswegen lasst uns hier eins machen mit Menschen, die wirklich in ihrem ganzen Leben bezeugen konnten, es geht um etwas wirklich Radikales, Fundamentales und Wichtiges, aber es ist stets für den Menschen. Es ist stets für etwas und es ist im Grunde gut. Das Wort Nachfolge hat viele Bedeutungen. Hier heißt es auch im Alten Testament hinterher, danach. Also das heißt, also da steht jemand vor dir oder dem nachgefolgt wird. Also dieses Wort heißt schlichtweg hinterher oder danach. Also da steht jemand dahinter und er folgt jemanden, der vorne ist. Und die große Frage auch hier schon ist, gibt es irgendjemanden, dem du nachfolgst? Gibt es jemanden, wo man sagen könnte, da stehst du dahinter? Und die Frage ist auch, die wir uns stellen müssen, stehen wir hinter jemandem oder sind wir ganz alleine vorne und haben ein falsches Bild von Nachfolge? Es heißt auch dienen und gehorchen. Und bei Gehorchen kriegen viele, die frei erzogen sind, die Krise. Und deswegen möchte ich nochmal hier sagen, das biblische Gehorchen ist Gehorsam, ist der Beschützer der Wahrheit. Gehorchen dürfen wir nicht in die schlechte Richtung deuten, sondern wer gehorcht, der beschützt seine Wahrheit. Habt ihr das? Wenn Gott etwas sagt, was Leben bringt, was gut und richtig ist, wenn er dir Identität zuspricht und du gehorchst diesem Wort, dieser Wahrheit, beschützt du deine Wahrheit. Habt ihr das? Das heißt also, Gehorsam ist nicht, oh, ich muss halt, weil Vater gesagt hat, sondern Gehorsam ist, ich beschütze die wirklich kostbaren Worte, die mein Vater mir zugesprochen hat. Amen. Ich beschütze und halte, ich gehorche, ich höre auf das, was er über mich ausgesprochen hat, was seine Identität für mich ist, seine Wahrheit, sein Auftrag und sein Schatz für mich. Ich gehorche der Wahrheit, ist der Beschützer der Wahrheit. Und das alles gehört in die Nachfolge hinein oder auch sich einer Autorität unterstellen. Auch das ist, was in diesem Wort Nachfolge steckt, sich einer Autorität unterstellen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, Autoritäten, Riesenfass. Welchen Autoritäten geben wir Raum in unserem Leben? Und ich möchte auch jetzt dich schon einladen, zu checken für dich und dann schreib dir das raus. Was habe ich mit Autoritäten zu tun? Wo in meinem Leben treffe ich auf Autoritäten und wie gehe ich damit um? Wie reagieren die auf mich und ich auf sie? Wie stehe ich zu dem Thema Autoritäten? Gibt es dort jemanden, dem ich das zugestehe und was passiert infolgedessen? Auch ein Riesenthema, möchte ich einladen, hier auch ranzugehen, weil das hat mit Nachfolge zu tun. So viel zur Bedeutung. Ich möchte in die Bibel hineingehen und einen kurzen Überblick über die Zeit mit Jesus treffen, wo Jesus Menschen in die Nachfolge gerufen hat. Und ich weiß, natürlich werden wir hier nicht gerecht diesen ganzen Stellen, aber ich mache heute mal einen Überblick, damit wir sehen, wann und wie hat Jesus Menschen in die Nachfolge gerufen und was sind da so Markierungen dabei. Aber natürlich ist das alles zu ergänzen. Wir fangen mal an, Lukas 5, 27 und auch mit Matthäus 4, 25. Und dort werden einzelne Menschen angesprochen von Jesus. Und wir lesen das immer sehr kurz. Vielleicht kennt ihr das, ich hau mal hier rein, warte mal. Und danach, was auch immer er gemacht hat, ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. So ähnlich in Matthäus 4, 25. Und es folgten ihm große Volksmengen und so weiter. Das heißt also, Jesus ruft einzelne Menschen, aber auch Volksmengen in die Nachfolge. Und wir sehen, dass es relativ simpel hier beschrieben wird. Jesus geht an verschiedensten Menschen vorbei, diesen Fischern, die man bekannt ist, oder auch diesem Zolleinnehmer hier und sagt einfach, folge mir nach. Die lassen alles stehen und liegen und gehen ihm nach. Und das ist natürlich spannend. In der Bibel finden wir keine Zwischentöne oft. Auch oftmals sind die Zeitabstände unklar. Was ist da vorher schon passiert? Hat dieser Levi von Jesus schon gehört, ihn wahrgenommen oder wie auch immer? Wir wissen es nicht ganz genau. Wir wissen aber, Jesus geht durch die Menschenmengen, sieht einzelne Menschen und ruft einzelne Menschen oder auch das Volk in die Nachfolge. Und ganz oft hat es am Anfang damit zu tun, dass diese Leute alles stehen und liegen lassen und dem hinterhergehen, auch äußerlich. Wir müssen aber auch wissen, dass damals eine Zeit war, wo ganz viel auf der Straße stattfand. Da ist man auch gereist und war viel unterwegs. Macht vielleicht auch von dem her Sinn. Dieser Levi lädt später auch Jesus nochmal in sein Haus ein. Also der hat ja nicht sein Haus plötzlich verkauft, aber er ist quasi auf den Wegen mit Jesu mitgelaufen, ist ihm gefolgt und wollte wissen, was hier los ist. Matthäus 4, 23, was will ich hiermit sagen? Wie ruft Jesus in die Nachfolge? Und wie macht er das? Er geht durch die Menschenmenge, ist präsent, zeigt sich, redet vom Reich Gottes und tut es. Das heißt also, er tut Wunder, er heilt Menschen von sämtlichen Krankheiten. Und da können wir ein bisschen sehen, ich lese es mal vor, Vers 23, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte, also er sprach in diesen Synagogen, also diesen öffentlichen Versammlungsstellen, verkündet die Botschaft vom Reich Gottes, heilt alle Kranken und Leidenden. Und so wurde er bekannt. Man brachte jetzt auch alle Menschen zu ihm mit sämtlichen Krankheitsbildern und er machte sie gesund. Und Vers 25 heißt es dann, große Menschenmengen folgten ihm. Was können wir also daraus ableiten? Jesus war präsent unter dem Volk. Und deswegen auch unsere Vision hier als FEG, Kirche unter den Menschen, ist genau das abgeleitet von Jesus. Es müssen einfach Menschen präsent sein, unter dem Volk, unter den Menschen. Wenn du dich kurz mal für eine Pause zurückziehst, ist kein Problem. Aber grundsätzlich ist das ja auch, was Jesus gemacht hat. Wie hat er Menschen in die Nachfolge gebracht, indem er einfach bei den Menschen war? Amen. Und ich weiß, dass es verschiedene Menschentypen hier gibt. Wer von euch ist wirklich gerne allein? Ja? Okay, jetzt outet ihr euch kaum, ja? Wer ist ständig gerne unter Menschen? Ja? Und die anderen ignorieren meine Frage. Vielen Dank. Das heißt also, was wir ableiten können, ist, wie ruft Jesus in die Nachfolge? Und das ist wichtig, hier kannst du dir auch was rausschreiben. Man ist grundsätzlich präsent unter den Menschen, zeigt sich. Er redet, und es ist spannend, vom Reich Gottes. Und das ist auch ein Riesenthema, was du dir runterschreiben kannst. Was oder wie rufen wir Menschen in Nachfolge, indem wir nicht von irgendwelchen theologischen verquerten Dingen erzählen oder in irgendeine vielleicht kirchliche Richtung werben, sondern er erzählt einfach von dem Reich seines Vaters. Hey, wie ist das so aufgebaut? Was gibt es da für Sachen drin? Wie verhält man sich da? Was gibt es dort für eine Grundstimmung? Wie ist es mit diesem Reich Gottes? Und das Reich Gottes hat ganz viel zu tun mit Befreiung, mit Aufrichtung, mit Ermutigung, mit Heilung, mit Gesundsein und Gesundmachen, mit Wahrheit. Damit ist das Reich Gottes gefüllt mit einem Vater, mit Autorität, aber liebender Autorität. Und von dem berichtet Jesus einfach. Und er zeigt es. Und daraufhin folgen ihm Menschen. Das heißt also, Nachfolge hat was damit zu tun, dass man wirklich diesen Gott, diesen Jesus irgendwie sehen und erleben kann. Wenn du in eine Kirche gehst, wo man Gott nicht sieht und Jesus nicht sieht, dann ist es logisch, dass du ihm nicht nachfolgen kannst. Und wenn du in dieser ganzen Welt unterwegs bist und nirgendwo kannst du sehen oder hören von diesem Gott oder von seinem Reich, dann ist es logisch, dass der Mensch ihm nicht nachfolgt. Und ihr seht, jetzt müsst ihr es in zwei Richtungen hören. Entweder wir müssen und dürfen Kirche sein, die einfach so präsent zeigt, wer ist das, was hat er und wie sieht das aus, damit Menschen nachfolgen können. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich bin eigentlich jemand, der müsste gern mal nachfolgen, dann strecke dich aus nach Gemeinschaften, in denen man sehen kann, dass da irgendwas vom Reich Gottes sichtbar ist. Suche so lange, bis du findest. Suche so lange eine Kirche oder Menschen, wo du sagst, hier kann ich etwas spüren von diesem Reich Gottes. Hier kann ich etwas erleben und sehen. Und ihr wisst, wir sind ja hier in Neustadt im Aufbau. Das heißt also, wir sehen hier noch nicht alles von Gott, aber ich bin überzeugt, wir sehen schon Teile. Und ich möchte euch ermutigen, je mehr von uns hier zusammenkommen und diese Teile sichtbar machen, desto mehr Menschen werden auch nachfolgen wollen. Weil einer Kirche, wo Reich Gottes nicht sichtbar ist, kann man nicht folgen, sollte man auch nicht. Aber hier sind wir alle angesprochen, alle beteiligt. So macht es also Jesus, er bringt die Kirche ins Volk und so auch unsere Vision. Aber es reicht dennoch nicht aus für alle. Lukas 9, 57, dort ist die Rede von Menschen, die sagen, ich möchte gern nachfolgen, aber lass mich noch zuerst das tun und nach das tun, kann man da lesen, lass mich noch diese Tätigkeit oder diese Aufgabe übernehmen, teilweise über Jahre. Und so können wir sehen, dass Jesus präsent ist. Jesus himself ist präsent mit all dem, was er tut und Menschen sind inspiriert, folgen nach. Und trotzdem können wir erkennen, dass auch ganz viele und einige wieder nicht nachfolgen und sagen, ja, ich möchte vielleicht, aber erst doch nicht, kann ich noch was anderes machen. Und an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen radikal, weil Jesus sagt, dass das nicht geht. Und hier werden wir an der Stelle ein bisschen überführt, dass das mit dem Glauben eben nicht allerlei Sache ist und ja, komm halt, wenn du soweit bist oder komm halt später oder ja, ich bin noch hier in der Nähe, komm und zeig dich, sondern Jesus macht hier an der Stelle etwas Radikales und auch Extremes deutlich, ihr Lieben, das, was ich hier mitbringe und die Nachfolge, ist nicht etwas, was man dann noch später oder zweites, drittes tut, sondern es ist doch eine erste Sache. Und das ist das, was uns zum ersten Mal hier in die Komponente bringt, radikal, fundamental, extrem, hey, was ist hier los? Hier habe ich ja keine Wahl mehr oder was, aber genau das ist, worum es geht. Jesus bringt etwas von großem Wert, was es auch wert ist, an erster Stelle zu sein. Und wir dürfen das nicht falsch deuten und sagen, es ist ja irgendwie intolerant oder sonst was oder kann ich nicht erst noch hier ein paar Jahre meinen Vater versorgen, sondern was hier gemeint ist, Nachfolge hat eben Priorität. Und du musst ja nicht. Aber wenn du mir folgen willst und dieses Reich Gottes erleben willst, dann ist es eben Nummer eins. Und das Schöne ist, wenn man sich da ein bisschen auskennt im Reich Gottes, sind ja deine Familien und Angelegenheiten und deine Bedürfnisse nicht außen vor, sondern dürfen Teil sein und bedient werden. Deswegen ist der erste Schritt kein Schritt in die, ja, dann geht ja alles kaputt, sondern Gott sagt, wähle mich zuerst, folge mir zuerst nach und ich werde dir auch die Dinge geben, die du brauchst. Ich bin noch kein Idiot. Ich bin noch kein schlechter Vater. Ich bin noch nicht ein Depp, ja, sondern ich weiß natürlich, was du brauchst. Und das sind die ganzen Geschichten in Matthäus, weiß nicht wo, 6 mit der Versorgung und mit den alltäglichen Dingen. Gott weiß doch, was wir brauchen. Aber der erste Schritt, der Nachfolge wichtig ist, ist, verstehe mich als die Nummer eins. Und dann wird alles hinzugefügt werden. Das ist radikal. Das ist fundamental. Aber es ist sinnvoll. Es macht total Sinn. Und es bringt Frucht und Lohn. Und auch hier an der Stelle dürft ihr euch gleich schon rausschreiben, wer bin ich, wo stehe ich hier? verstehe ich das mit dem Glauben an zweiter, dritter, vierter Stelle, dann ist für dich heute keine Verurteilung im Raum, sondern eine ganz klare Ansage, das mit der Nachfolge ist keine zweiter, dritter, vierter Sache, sondern es ist eine erste Sache vom ganzen Sinn her. Also kein Vorwurf an dich, aber eine Information, die dich hoffentlich in Veränderung bringen darf. Amen. Wir gehen noch weiter und es wird noch ein bisschen spitzer hier, Matthäus 10, 38. Und dort sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und hier gehen wir noch ein Stück weit in eine radikale Komponente rein. Jesus macht deutlich, das Ding ist so wertvoll und du bist es nicht wert, mein Jünger zu sein, wenn du. Und hier steht, nicht dein Kreuz auf dich nimmst. Und deswegen müssen wir klar verstehen, was ist hier gemeint, was für ein Kreuz und was meint er hier und was bedeutet das. Aber wir stellen fest, es ist in der Nachfolge etwas Fundamentales. Und das dürfen wir auch nicht klein machen, nicht auswaschen, nicht schwammig machen. Wir müssen aber verstehen, was gemeint ist. Nachfolge bedeutet, es wert zu sein. Und Jesus spricht uns den Wert zu, aber es kommt ja darauf an, wie wir damit umgehen. Was ist dieses Kreuz auf sich zu nehmen? Täglich heißt es hier. Und ich glaube, oder es, was hier steht, ist genau das gleiche Kreuz, an dem auch Christus gestorben ist und was damals als dieses Gerät zur Verfügung stand, wo Menschen wirklich geendet sind und auch Jesus geendet ist. Und das tägliche Kreuz auf sich zu nehmen im Zusammenhang mit der Nachfolge bedeutet, dass alles, was dich am wirklichen Glauben hindert, sterben muss. Und alles, was dir in den Weg kommt, muss geprüft werden. Alles, was in deinem Leben ist, muss geprüft werden, ob es dem Glauben entspricht oder nicht. Schließlich muss alles geprüft werden am Kreuz. Ist es in seinem Willen, gehört es zu seiner Wahrheit oder nicht? Also alle Dinge, Gedanken und Lebensbereiche in deinem Leben, die dich abhalten, wirklich zu glauben, müssen ans Kreuz, früher oder später. Und versteht das hier auch in einem Prozess, deswegen auch ein tägliches heißt es, ein tägliches Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet täglich festzustellen, wo hindert mich eigentlich was zum Glauben? Oder wo hindere ich mich oder auch andere am Glauben? Sind es Gedanken, Prägungen oder Verhaltensweisen oder Lügen oder sonstige Dinge? Wo hindert mich was wirklich zu glauben? Und dann muss das radikal ans Kreuz, früher oder später. Ich nehme den Druck ein bisschen raus, weil es muss nicht alles heute dahin. Aber Nachfolge bedeutet, dass täglich geprüft werden muss, was hindert mich eigentlich, diesem Gott wirklich zu vertrauen, loszulassen, wirklich hinterher zu gehen und ihn als Autorität zu akzeptieren. Und wenn du darauf stößt, dann muss es früher oder später ans Kreuz. Es muss dort enden. Es muss dorthin gelangen. Es muss dort verrecken und sterben. Und das Schöne ist, das sind Verhaltensweisen und Gedanken, falsche Bilder oder auch falsche Hemmungen, Ängste, Minderwert. Alles das, was dich hindert, Gott zu vertrauen, muss schließlich am Kreuz verenden und verrecken. Aber das ist eine positive Botschaft, warum, was am Kreuz gestorben ist, kann wieder leben danach. Amen. So wie Jesus selbst. Er ist selbst am Kreuz gestorben, um danach wieder zu leben in einem ewigen Format. Und deswegen, das Radikale in der Nachfolge ist, dass jeder Gedanke, jede Verhaltensweise, jede Prägung und jede Angst und jeder Minderwert in deinem Leben früher oder später offenbar werden muss am Kreuz. Und das ist radikal, weil es kostet einen alles. Das ist fundamental, weil es geht um dein Innerstes, Tiefstes. Und es ist extrem, weil es tut weh. Aber schließlich muss es sein. Warum? Weil dann nur wir wirklich nachfolgen können, wenn all diese falschen Dinge, die uns vom Glauben abhalten, schließlich am Kreuz landen. Und wenn du wissen möchtest, was das für Sachen sind, dann leb in einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft wird es dir spiegeln. Leb in einer Ehe. Die Ehe wird dir spiegeln, was dich eigentlich am Glauben noch hindert. Leb in tiefen Beziehungen und du wirst rauskriegen, was mich eigentlich hindert, ein wirkliches Leben in Vertrauen zu führen. Und wer dann da ganz blind ist, frag mich, mir fällt auch oft noch was ein. Habt ihr das? Das Radikale im Glauben der Nachfolge ist, sich selbst konfrontieren zu lassen mit den schlimmsten und tiefsten Ängsten und Dingen, die dich eigentlich abhalten, Jesus nachzufolgen. Und das ist extrem, weil das kostet dann alles. Aber wen haben wir an der Seite, den besten und größten und gnädigsten aller Zeiten? Und ich sag mal, nur deswegen können wir auch wirklich uns trauen, vor ihm alles zu offenbaren, was uns hindert. Und ich spreche hier Dinge an, die auch in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren bei euch hochgekommen sind. Ich bin ja mit vielen im Gespräch und ich weiß das ja auch. Ganz viele von tiefen Ängsten oder Themen, die man nicht angegangen hat, sind ja in den letzten 2, 3 Jahren bei euch auch angestoßen worden teilweise. Und manche stecken da noch voll drin, wehren sich auch noch. Manche sind aggressiv geworden, sagen, nein, nein, das stimmt nicht, ich liege nicht falsch und so. Ich möchte nur sagen, ich kriege das ja mit und ich bin in diesem Prozess schon seit 18, 20 Jahren, dass ich ans Kreuz gehe, regelmäßig sage, alles das, was mich hindert, in Freiheit zu leben und wirklich zu glauben und zu vertrauen, das muss ich eben konfrontieren, offenbaren lassen, weil ich will schließlich frei werden und Nachfolge leben in einem Format, was mich in Jesu Richtung bringt. Und ich sag's euch, dann bleib in der Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinschaft, die dich auch konfrontiert mit diesen Dingen. Bleib in dieser Gemeinschaft. Folge auch dann weiter nach, wenn genau diese Dinge hervorkommen, weil genau das ist der Sinn der Sache. Habt ihr mich? Schließlich geht es darum, zu sterben, um zu leben. Und sterben ist nicht angenehm. Aber es ist der einzige Weg, um zu leben. Und das ist wieder mal radikal, fundamental, extrem. Jesus sagt, du kannst nur leben, wenn du vorher stirbst. Und das bedeutet, wir konfrontieren uns erstmal mit dem, was uns abhält, ihm wirklich zu glauben, um dann zu leben, um mit ihm zu glauben. Amen. Den Punkt habe ich jetzt ganz schön ausgeführt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es gibt noch krassere Dinge, aber ich muss es heute mal ein bisschen im Rahmen halten. Wir gehen hier weiter im Überblick. Ich gebe euch den roten Faden. Wir haben einen Überblick angefangen. Wie hat Jesus Menschen in Nachfolge gerufen? Wen hat er in Nachfolge gerufen? Einzelne Personen, ganze Menschengruppen, Volksgruppen. Manche sind auf dem Weg wieder eingeknickt. Manche haben gesagt, ich will aber jetzt noch nicht, später. Schwierig. Ja, nicht unmöglich, aber schwierig. Und schließlich kommen wir in diese zentrale Sache, dass das mit dem Glauben wirklich auch radikal ist. Es braucht eine erste Entscheidung, die auch bleibt. Und es braucht ein Sterben, um zu leben. Das heißt, das ist nichts für Kirchgänger. Wenn du einmal im Jahr der Kirche bist, das Thema ist nichts für dich. Bleib lieber dieses eine Mal auch zu Hause. Spaß. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Für Menschen, die nur in die Kirche gehen und ein bisschen was Frommes abkratzen wollen, für die ist das nichts. Das ist was wirklich Handfestes, das ist was Fundamentales. Und solche Menschen sucht Jesus, die sagen, das ist für mich nicht nur eine fromme Komponente, sondern das ist Lebensveränderung. Das brauche ich, das will ich, das nehme ich und ich gehe da durch, ob tot oder leben. Und das klingt schon wieder sehr radikal, ja, fundamental, extrem ist es auch. Aber es ist zutiefst gut, es ist zutiefst göttlich, es ist zutiefst der Weg, wie wir wirklich durchbrechen. Amen. Viele Menschen wollen das aber nicht. Johannes 6, 66 können wir lesen und auch dem ganzen Kapitel. Jesus spricht klare Worte und viele sagen, nee. Könnt ihr nachlesen? Ja? Das können wir uns nicht mehr zumuten, uns das anzuhören. Lies es nach. Und vielleicht sollten wir auch in diese Richtung kommen, auch bei uns hier, dass wir sagen, nee, was der sagt, das kann ich mir nicht mehr anhören, ich gehe. Und hier meine ich nicht, dass wir schlechte Predigten predigen, sondern es geht darum, dass es einfach klar ist, was Nachfolge ist. Und es auch klar verkündigt wird und Jesus macht das und viele sagen, nein, das ist mir zu heftig, da gehe ich nicht mehr mit. Und ich bin ja von hier, ihr Lieben, schon geboren hier, ich spreche Hochdeutsch, aber ich bin von hier und ich weiß ja, was hier in den Dörfern und in den Städten so gesprochen wird. Und ich weiß auch, dass man über uns das gesagt hat, ah, das ist ein bisschen zu extrem, das ist ein bisschen zu stark, jetzt glaube ich. Ja. Und ihr Lieben, wir sind da, also aus meiner Perspektive sind wir gar nicht jetzt zu krass oder so, sind da noch am Anfang. Aber aus der Perspektive unserer frommen Welt, das ist ein bisschen zu ernst hier, immer jede Woche in die Kirche gehen und Gottesdienst und dann vielleicht noch mal beten in der Woche. Ein bisschen zu heftig, ja? Mach mal ein bisschen langsam. An der Stelle möchte ich mal nur erinnern, wenn du Profisportler bist, ey, mach du mal langsam, ja? Das heißt also, Jesus erlebt in seinem Nachfolger aufrufen, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich will da nicht mehr. Und sie hauen ab, verlassen ihn. Und Matthäus 7, 24 zeigt uns, dass ganz viele Menschen Probleme hatten, das, was sie gehört haben, in ein Tun zu bringen. Das ist das, was die Menschen abhält, hier in die Nachfolge zu kommen. Sie finden vielleicht manches gut, hören es auch, aber sie schaffen es einfach nicht, es in die Praxis zu bringen, ins Tun, es dann wirklich zu wollen. Und das ist ein Grund, warum hier auch einige Menschen in der Nachfolge scheitern und sagen, theoretisch gut, aber praktisch, ach, vielleicht doch nicht. Und auch hier möchte ich uns erwischen und du darfst dir das rausschreiben. Hey, bin ich vielleicht auch ein bisschen so? Ich habe schon super viel gehört. Wer von euch hat schon mehr als 100 Predigten gehört in seinem Leben? Mehr als 500? Angeber. Mehr als 1000? Ach komm, Benedikt. Mehr als 5 Millionen? Wie viel hast du davon umgesetzt? 0,02%, sagt er. Okay, vielen Dank. Vom Hören ins Tun. Und das Krasse ist, dass die Bibel und das jüdische Denken geht von dem aus, dass es eins. Wir Deutschen, und wir sind geprägt von den Griechen, hat einen mega Einfluss, denken, es ist getrennt. Und daher kommt auch unser deutsches Denken, ja, Kopf und Herz, ist ein Unterschied. Aber ich sage euch, wenn du die Bibel anschaust, findest du den Kopf im Herz. Die tiefsten Gedanken, Kopf, ja, die tiefsten Gesinnungen ist im Herz. Das, was der Mensch tief in seinem Herzen denkt, also Kopf im Herz, das ist er, das lebt er. Das, was der Mensch zutiefst in seiner Gesinnung, in seinen Gedanken, in seiner Prägung, in seiner Gedankenwelt hat, ist sein tiefstes Herz. Und daraus lebt er. Wir haben nicht Kopf und Herz. Ich verstehe, was gemeint ist. Manchmal braucht es einen Prozess, bis es durchdringt. Aber ihr Lieben, die Bibel geht davon aus, wenn man es hört, tut man es. Das ist eins. Wenn man es wirklich verstanden hat, dann tut man es, dann lebt man es. Und das ist das, was ganz viele Menschen in der Nachfolge hindert, weil sie theoretisch glauben. Weil sie theoretisch nachfolgen. Und auch das soll kein Vorwurf sein. Fühle dich hier nicht unter Druck gesetzt, sondern unter Wahrheit gesetzt. Nämlich das, was Gott uns sagt, ist so wertvoll und so tief, dass es getan werden muss. Es ist eins, nur dann macht es Sinn. Und jetzt schau in deinen Kalender, schau in deine Notizen, schreib auf, was von den vielen Erkenntnissen meiner Predigten, meiner Konferenzen, meiner Eindrücke und Erkenntnisse habe ich niedergeschrieben, wie viel davon tue ich, in wie vieles davon bin ich hineingekommen, in wie vieles davon lebe ich. Und dann verstehen wir, Nachfolge ist radikal, extrem und fundamental, weil alles, was du hörst und für richtig hältst, automatisch auch tust. Oder nicht? Ihr Lieben, kein Druck, aber Wahrheit. Und sie bringt uns in Bewegung. Und schließlich in Freiheit. Hans-Jürgen hat aufgepasst. Ich möchte euch sagen, für mich mündet das alles in einem Wort. Konsequent. Damit möchte ich schließen. In meiner kleinen Reise durch die Nachfolge, was natürlich völlig zu ergänzen ist, alles nur angerissen. Ich stelle fest, ein Wort beschreibt Nachfolge richtig gut und das ist konsequent. Und ich möchte das noch kurz vertiefen, damit ihr damit nach Hause gehen könnt oder wo auch immer ihr hingeht. Für mich mündet das alles in konsequent. Nachfolge ist konsequent, nicht perfekt. Und das ist so wichtig zu wissen. Fehler, Pausen, falsche Wege sind irgendwie inklusive. Schaut euch die Jünger an. Alle Jünger, die eng bei Jesus waren, sind an einem Punkt ihrer Nachfolge komplett ausgestiegen. Da, wo Jesus stirbt. Alle restlos ausgestiegen aus dem Programm. Und Jesus kommt zurück und ruft sie wieder neu in die Nachfolge. Das können wir lesen. Und dann steigen sie wieder ein. Bis auf einen. Und das heißt für mich, Nachfolge ist konsequent, aber nicht perfekt. Das heißt, hier der seelsorgerliche Teil der Predigt, wenn du hier sitzt und sagst, ich bin gerade im Aus, ich bin gerade in der Trockenzeit, ich bin gerade in der Pause, ich bin gerade in der Isolation, das ist noch nicht das Problem. Worum es in der Nachfolge geht, ist schließlich konsequent zu sein. Und das bedeutet, schließlich doch wieder auf diesen Weg zu kommen Und das ist Gnade, weil sie ermöglicht uns, dass wir auch mal falsch abbiegen, dass wir auch mal sauer sind, dass wir uns auch mal zurückziehen dürfen, dass wir auch mal völlig verquert sein können, vielleicht nicht so lange, wäre nett für mich, danke. Aber dass wir schließlich wieder auf diesen Weg kommen, das ist in meinen Augen Nachfolge, weil in der Bibel haben die Menschen vieles erlebt, was sie auch weggebracht hat an Umständen, an Schwierigkeiten und an auch wir erleben das. Aber was ist die Nachfolge? Schließlich ist sie konsequent. Und das heißt, wenn du einmal dich entschieden hast für Jesus, dann bleibst du konsequent da dran, egal was kommt. Und du kannst auch mal eine Auszeit haben, du kannst auch mal kurz verrückt sein. Du kannst auch mal kurz isoliert sein, aber schließlich kommst du wieder auf diesen Weg. Amen. Und das ist, was Nachfolge meint. Sie ist schließlich konsequent bis zum Ende, nicht perfekt. Und das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Aber ich erkenne, dass das ist, worum es geht. Schließlich landen wir wieder auf diesem Weg. Und wofür wir uns entschieden haben, was wir damals richtig fanden, werden wir wieder hochhalten und sagen, daran habe ich mal geglaubt. Das habe ich entschieden, das habe ich für richtig empfunden und jetzt werde ich da wieder hingehen. Da werde ich wieder dran gehen. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, egal in was für eine Phase du bist, komm doch schließlich wieder auf den Weg, Mann. Komm doch schließlich wieder dran. Geh wieder in die Richtung, für die du dich mal entschieden hast. Letzte Punkte hier. Nachfolge ist konsequent in der Entscheidung. Nachfolge ist konsequent in der Veränderung. Nachfolge ist konsequent in der Gemeinschaft. Nachfolge ist konsequent in der Liebe. Und Nachfolge ist konsequent unter Autorität. Ich weiß, das könnte auch wieder eine eigene Predigt sein. Aber das ist mein Finale. Nachfolge in einem Wort. Konsequent in der Entscheidung. Die Entscheidungen, die du getroffen hast, die richtig sind. Folge denen konsequent bis zum Ende. Das ist Nachfolge. Die Veränderungen, die nötig sind, damit du wirklich in ein freies Leben mit Gott kommst, sei konsequent in der Veränderung. Auch wenn du mal kurz eine Pause machst, schließlich gehen wir wieder in die Veränderung, die nötig ist, damit wir ein Leben führen können, was Gott will. Amen. Wer also aufgehört hat, sich zu verändern, hat aufgehört, nachzufolgen. Das ist radikal, ihr Lieben. Du kannst so reden, wie du willst. Du kannst so krass reden, wie du willst. Aber wenn du deinem Herzen aufgehört hast, dich verändern zu lassen von Gott, dann bist du nicht mehr in der Nachfolge. Konsequent in der Gemeinschaft. Du kannst der beste und geilste Typ sein, mit dem Heiligen Geist unterwegs. Aber wenn du nicht konsequent in Gemeinschaft lebst, bist du an dem Punkt aus der Nachfolge gefallen. Sei konsequent in der Gemeinschaft. Und ihr Lieben, ich bin schon seit 20 Jahren in diesem Format Gemeinschaft, Christen und Welt und alles zusammen. Und ich sage euch, da erlebt man alles. Ja? Meine Nachfolge ist, ich bleibe konsequent in diesen Gemeinschaften bis zum Lebensende, auch wenn mich das alles kostet. Das ist Nachfolge, das ist radikal. Also wenn du jemand bist, der sagst, ich bin einzelradikal, ich habe einen Heiligen Geist und ich gehe überall rum und mache Zeichen und Wunder, schön für dich und vielleicht auch für andere. Aber wenn du nicht konsequent auch in Gemeinschaft lebst, wo man dich greifen kann, wo man dich hat, wo man dich spiegeln kann, wo du ein Teil bist, dann bist du an dem Punkt aus der Nachfolge gefallen. Komm zurück. Nachfolge ist konsequent in der Liebe. Und das bedeutet auch hier, das ist radikal, das ist fundamental und extrem. Jemand, der sein Leben lang nicht aufhört zu lieben. Ich sage euch, das ist Wahnsinn. Jemand, der bis zu seinem Lebensende sagt, ich werde nicht bitter. Ich werde Menschen gegenüber immer wieder offen bleiben. Und Liebe bedeutet genau das. Ich bleibe wieder offen. Ich werde wieder offen zu denen, die mich verletzt haben. Ich werde mich wieder zuwenden denen, die mich den Rücken gekehrt haben, die mich nicht gesehen haben, die mich übersehen haben, die mich verletzt haben. Ich werde mich wieder überwinden und mich ihnen zuwenden. Ich werde vergeben, auch wenn ich zum tausendsten Mal verletzt werde. Das ist radikal. Ein Mensch, der bis zu seinem Lebensende nicht zulässt, bitter zu werden, sondern die Liebe und die Verbundenheit zum Menschen, auch zu Gott und zu sich selbst aufrecht erhält. Und auch ein Mensch, der sagt, ich werde bis zum Lebensende auch mich lieben. Auch das ist ein Riesenthema. Du hast viele geliebt, du hast anderen geholfen, aber liebst du auch noch dich selbst am Ende deines Lebens? Wer das von sich sagen kann, der ist in der Nachfolge, der ist extrem radikal. der niemals aufgehört hat, Menschen, Gott und sich selbst zu lieben, verbunden zu bleiben, sich nicht abzuwenden. Und ihr Lieben, ihr wisst das, man kann in einer Gemeinschaft und in einem Leben so viele Gründe finden, warum man sich abwendet und sagt, okay, ich habe genug, ich bin hier raus. Es gibt so viele Menschen, die sich auch von Kirchen und Gemeinden zurückziehen, weil sie sagen, ich habe so viel Mist erlebt und ich sage euch, das stimmt. Aber das Problem ist, wir sind es alle. Wir alle produzieren den Mist. Wir alle sind im Boot. Und ich möchte dich ermutigen, was auch immer du erlebt hast, folge radikal Jesus nach, indem du nicht zulässt, dass du aus der Liebe fällst. Amen. Du kannst mir viel sagen, du kannst viele Predigten hören, du kannst viel evangelisieren, aber wenn du bitter bist in deinem Herzen und nicht bereit bist, wieder neu auf Menschen zuzugehen, dann bist du nicht in der Nachfolge. Und letzter Punkt hier, Nachfolge ist konsequent unter Autorität. Nachfolge bedeutet, jemanden als Autorität zu akzeptieren in seinem ganzen Leben. Und ich weiß, Gott ist das eine. Ich glaube, diese ganzen Gangster-Rapper und so, die sagen oft ja, only God can judge me und so, ne? Also die respektieren irgendwie Gott auch noch so, glaube ich denen vielleicht auch. Aber das Ding ist, sie leben halt nicht unter dieser Autorität. Ihr Lebensstil ist nicht unter dieser Autorität entfaltet oder angepasst. Ist nicht lustig, Mali. Das heißt also, unter Autorität zu leben bedeutet, diese Autorität auch ernst zu nehmen und entsprechend sein Leben anzupassen. Und hier wird es spannend, auch für uns. Du sagst, Jesus ist mein Herr, meine Autorität, aber die große Frage ist, inwiefern darf diese Autorität auch wirklich in deinem Leben wirken und wird sichtbar? Und dann können wir nochmal nachreden und sprechen, wie folgst du Jesus wirklich nach? Jemand, der radikal ist, der akzeptiert diese Autorität permanent. Und das Spannende ist, nicht nur von Gott. Apostelgeschichte können wir lesen, dass neben der Autorität zu Gott auch Autorität zu Leitern und Verantwortlichen in deinem Umfeld dazugehört. Das heißt also, Gott versteht Nachfolge so, dass er Autorität sein darf, aber er auch Menschen in deinem Leben schickt, die auch Autorität sein dürfen und müssen. Das heißt also, wenn du sagst, ja, Gott ist meine Autorität, aber kein Mensch, kein Leiter, kein Verantwortlicher in meinem Leben darf das sein. Dann bist du leider auch hier nicht wirklich in der Nachfolge, sondern es ist zusammen. Es ist zusammen. Das heißt also, gibt es in deinem Leben auch Menschen, die eine Art Autorität für dich sein dürfen? Weil Gott sie benutzt, weil Gott durch sie in dein Leben hineinwirkt, weil er das einfach so angelegt hat. Oder sagst du, ich bin nur mit Gott Autorität, aber kein Mensch, kein Leiter ist eigentlich über mir, an dem ich ein Stück weit mich orientiere. Wenn das der Fall ist, keine Verurteilung heute Morgen, sondern Wahrheit. Nur das ist wahre Nachfolge, wenn wir auch in Autorität stehen zu Gott und auch Menschen, die für uns Verantwortung übernehmen dürfen. Und diese Autoritäten dürfen auch mal was sagen, was dir nicht passt. Und die werden auch mal Fehler an dir tun, aber Jesus sagt, trotzdem respektiere die Autorität, weil sie ist von mir. Sie wird dich schließlich nach vorne bringen. Amen. Auch das ist wieder ein Riesenthema. Müsste man nochmal extra hineingehen. Genau. Ich bringe es zum Schluss. Mit persönlichen Beispielen. Viele Leute von euch wünschen sich, dass ich auch Persönliches von mir erzähle. Das mache ich auch. Aber ein kleiner Tipp. All das, was ich hier auch predige, ist sehr persönlich. Auch wenn ich es nicht nenne. Das sind alles Prozesse und Themen und Wahrheiten, die ich durchlebe. Ihr Lieben, ich predige euch nicht eine Predigt aus dem Internet oder von Benedikt vorbereitet oder von meinem Sekretär Philipp, dem heute Morgen noch schnell was zusammengeschrieben hat, sondern das, was ich hier predige, ist zutiefst persönlich, weil das sind Sachen, die ich mit meinem eigenen Leben bestätigen kann. Als kleine Info für euch, auch wenn ich es nicht immer sage, es ist sehr persönlich. Aber ich möchte noch kurz Beispiele nennen. Ich erinnere mich, als ich noch jung war, als ganz junger Mensch, ich weiß nicht, wie alt war ich, als ich von hier fort bin, als ich nach Kanada wollte, 17 oder irgendwie so. Noch mit Zahnspange und so, lange Haare, abgemagert, langer Hals, hat sich alles verändert. Siehst du, wie persönlich ich bin? Und ich habe mit 17, 18 eine Begegnung gehabt mit Gott wo ich sagen kann, ich konnte es nicht mehr leugnen. Er hat mich persönlich angesprochen und ich habe darauf geantwortet. Und ich habe mich taufen lassen, auch hier damals, und habe gesagt, ich bin bereit, auf dieser Welt, wohin auch immer, zu gehen. Und ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen, auch mit anderen Leuten zu beten, wo soll ich hin? Und ich möchte euch einfach nur beispielhaft sagen, meine Entscheidung war so konsequent, dass ich gesagt habe, egal wohin, ich werde dahin gehen. So war das mit 17, 18, punkto konsequent in der Entscheidung. Und interessant ist, dass ich am Ende in Ostdeutschland gelandet bin. Ist ja auch cool. Es ist nicht die ganze Welt jetzt, aber ich hatte eine super Zeit. Und dort bin ich gelandet und ich war konsequent in der Entscheidung. Und ich bin dorthin, egal was mich erwartet, es war nicht klar, kann ich dort Geld verdienen, kann ich dort angestellt sein in dieser Kirche als Freikirchler, kann ich eine Wohnung, ein Auto, einen Unterhalt haben, es war alles nicht klar. Und ihr wisst ja, das ist vielleicht auch eher, wenn man jetzt keine Kinder hat. Ja? Das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, wenn ich schon 83 Kinder habe und mich in so eine Sache stürzen. Aber ich war ungebunden, jung und war entschieden und konsequent. Und ich bin dorthin und ich bin einfach dort gewesen und es hat sich alles entwickelt. Irgendjemand hat ein Auto geschenkt, es wurde irgendwie eine Wohnung möglich und ein Gehalt möglich, eine Anstellung. Es war alles konsequent im Glauben. Und so habe ich es erlebt, als ich dorthin bin, war dort 7 Jahre, habe ganz viel gelernt. Und am Anfang dieser Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt, die ja von hier ist. Und was gibt es da zu lachen? Genau, und da war die große Frage, wie konsequent sind sie jetzt, die beiden? Und Jasmin hatte sich schon für einen Beruf entschieden. Ich hatte mich für einen Berufung und Beruf entschieden. Und das Interessante ist, wir waren beide konsequent in diesem Ruf. Und deswegen haben wir über 3 bis 5 Jahre eine Fernbeziehung und auch Fernehe geführt. Ich glaube, die ersten 2 Jahre, ne, waren noch Fernehe. Das heißt also, da gab es Überschneidungspunkte. Aber grundsätzlich haben wir an 2 verschiedenen Orten gewohnt. Und das nicht, weil wir die Ehe nicht wertschätzen, sondern weil wir beide konsequent waren in unserer Entscheidung, erstmal mit Gott, wo will er uns hinhaben. So hat mein Weg begonnen, unser Weg begonnen. Das heißt also, wir haben diese 3 bis 5 Jahre so geschafft und gehandelt und waren aber beide konsequent in unserem Glauben, was Gott grundsätzlich mit unserem Leben machen will. Schließlich sind wir dann auch zusammengezogen und haben dort viele Sachen erlebt. Ich habe in meinen ersten 2 Dienststellen in Kirche und Gemeinde ganz viel auch an Schwierigkeiten, Ungerechtigkeit und auch Beschränkungen erlebt. Auch aufgelegt durch Leiter von mir. Passiert halt. Und ich war konsequent, dass ich mich entschieden habe, ich werde nicht bitter werden, ich werde mich auch nicht einschränken lassen, ich werde mich drunter stellen und werde einfach das tun, was ich machen kann und soll, und war konsequent zu lieben. Ich war konsequent in meiner Entscheidung auch zu dienen und konsequent, dass selbst Ungerechtigkeit an mir passieren darf. Und das ist Nachfolge. Ich bin nachgefolgt, auch mit scheinbarem Nachteil. Zeitweise, temporär. Und ich sag's euch, nur einfach, um euch zu zeigen, das ist ein Thema, mit dem ich lebe. Ich habe vieles aufgebaut, aber wurde auch viel beschnitten und viel beschränkt. Und habe mich entschieden, konsequent zu folgen, indem ich sage, ich liebe weiter. Ich bleibe an dem dran, was ich mich entschieden habe. Ich diene dort, wo ich kann, und wo nicht, dann halt nicht. Und ich habe mich entschieden, in der Gemeinschaft zu bleiben, unter Leitung zu bleiben, entschieden, Menschen zu dienen, auch wenn es nicht immer richtig ankommt. Und so bin ich hier gelandet und werde auch hier konsequent dranbleiben, solange ich hier gerufen bin, mit allen Szenarien, die wir auch hier erleben. Ich bleibe in der Liebe, ich bleibe an meinem Auftrag, ich bleibe an meinen Entscheidungen, auch in der Gemeinschaft, und auch bleibe ich unter Autorität, die mir in mein Leben reinsprechen. Amen. Viel gesprochen heute, wollte eigentlich kürzere Predigten machen. Ich sag's euch, ihr nehmt euch einfach das raus, was für euch ist. Das ist wichtig, ihr müsst nicht den ganzen Predigt Inhalt greifen, sondern greift diese Sätze und Worte, die euch ins Leben sprechen. Und lasst uns das noch zum Schluss abrunden. Susi, hilf mir noch am Klavier ein bisschen in die Atmosphäre zu kommen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und selbst vor Gott stehen und sagen, wir wollen das mit der Nachfolge wirklich ernst nehmen. Und ich habe euch ja gesagt, dass es ist was Radikales, es ist was Extremes, was Fundamentales. Aber es ist zutiefst gut und es ist zutiefst kein Terror. Es ist kein Gewalt und andere bekehren wollen, sondern es ist eine fundamentale Lebensveränderung, die aber auch nötig ist, damit wir den Lohn der Nachfolge erleben können. Und das ist keine Belohnung, weil Gott irgendwie uns nach Leistung belohnt, sondern es ist eine Belohnung aufgrund von Prinzip. Wer dem Prinzip der Nachfolge folgt, kann natürlich auch das erleben und teilhaben, was in der Nachfolge drinsteckt. Im Reich Gottes, in seinen Versprechen und Verheißungen. Und wenn du heute Mittag hier jetzt stehst und sagst, ich bin eigentlich kein wirklicher Nachfolger, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, dann gehe ich ganz da raus aus diesem frommen Sektor und mache einfach mein Ding. Oder du sagst, ich trete jetzt mal richtig rein. Und ich möchte dir das Zweite empfehlen. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder Mensch diese zweite Wahl trifft. Aber wenn du heute Morgen angesprochen bist, möchte ich dich da hineinführen, ein wirklicher Nachfolger zu sein. Ich erinnere dich nochmal, Nachfolge ist nicht perfekt, sondern konsequent. Schließlich konsequent, nicht perfekt. Und wenn du hier stehst und sagst, das bin ich, das ist meins, dann rufe ich dich heute in diese Nachfolge. Und vielleicht hilft dieses Gebet. Jesus, ich möchte dir folgen. Ich habe noch nicht alles verstanden, ich kann nicht alles richtig machen, aber ich will dir folgen. Jesus, ich will ganze Sache machen. Ich möchte dich in mein Herz aufnehmen, ich möchte zu deiner Familie gehören. Ich möchte dich als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Wenn du das mit tiefstem Herzen so beten kannst, dann sei dir gewiss, dass Gott was tut an dir. Und wenn du hier stehst und sagst, ich bin an anderen Punkten hängig und verstehe Nachfolge jetzt ganz neu, dann möchte ich dich ermutigen, das jetzt genau zu tun. Ich möchte in der Liebe radikal sein. Und wenn ich irgendeinem Menschen oder mich aus dem Auge verloren, abgewendet oder mich verbittert habe, dann möchte ich heute sagen, radikale Nachfolge hört niemals auf zu lieben. Dann versöhn dich wieder. Geh auf Menschen zu. Öffne dich wieder. Wenn du dich aus der Gemeinschaft zurückgezogen hast, dann triff heute die Entscheidung, konsequente Nachfolge bleibt auch konsequent in der Gemeinschaft. Und wenn du jemand bist, der Autorität nicht akzeptieren möchte oder nur Gott allein und keinen Menschen, dann rufe ich dich heute auf zur Umkehr. So wie es früher immer hieß, tu Buße. Wenn es dich betrifft, sei doch vernünftig und kehr um und suche dir einen Leiter oder Leiter, unter du dich ordnen darfst. Das ist von Gott so vorgesehen. Und selbst wenn sie Fehler machen, darfst du unter ihnen sicher sein. Weil Gott über dich wacht. Amen. Wenn du ein Mensch bist, der in Wirklichkeit keine menschliche Autorität akzeptiert, dann kehr heute um. Kehr heute um, es ist wirklich besser für dich und auch für uns. Wenn es noch wirklich ganz, ganz wichtige Eindrücke von Leuten gibt, die zu uns gehören, komm doch nach vorne.
Ich darf noch